Und
ich soll einfach anfangen. Okay. Ja, guten Tag. Ist ungewohnt, ich spreche jetzt hier vor keinem Publikum in drei Kameras und freue mich sehr, dass ich hier in Wülferath sein kann. Mein Name ist Chris Burger. Ich habe hier sowas vorbereitet, das ein bisschen zeigt, wer ich bin. Ich komme also aus dem letzten Jahrhundert, habe Film studiert an der Filmakademie in Wien und Regie und Produktion an mehreren Dokumentarfilmen und eine eigene TV-Produktionsfirma auch gehabt. Und über einen digitalen Schnittplatz, den ich mir 98 angeschafft habe, bin ich so zur Computerei gekommen. Ich wollte also der Herr über meinen Schnittplatz sein. Und das, was also heute auf jedem Laptop funktioniert, das funktionierte damals auf Maschinen, die ein halbes Vermögen gekostet haben. Und was weiß ich, ich erinnere mich immer noch, für 2 Gigabyte musste man 2000 D-Mark bezahlen. Auf jeden Fall, das ist so mein Hintergrund, wie ich mich an die Computer herangewagt habe. Und habe dann irgendwann auch angefangen, Webseiten mit CMS-Systemen, mit Joomla irgendwie zu bauen. Und 2016 auch dann soziale Netzwerke versucht zu verstehen. Ich hatte mit Joomla immer meine eigenen Freundesnetzwerke, so, was weiß ich, für Abitur, ehemaligen Treffen und so weiter, das habe ich zusammengebaut. Und da gibt es so ein Plugin, das nennt sich Community Builder. Und damit geht das einfach wunderbar und habe dann als Administrator auch so ein bisschen so immer natürlich über das Backend hinten reinschauen können. Und ja, hatte von daher eigentlich überhaupt kein Interesse an Netzwerken teilzunehmen, wo ich nicht selber der Herr sein kann, weil man eben als Administrator doch einiges auch sieht, was da passiert. Und deshalb, soziale Netzwerke haben mich nicht interessiert, und als dann aber die Trump-Wahl so stattfand und es also klar wurde, dass darüber so viel möglich ist an Einflussnahme und dass das also auch Wahlen beeinflussen kann, habe ich angefangen, mich diesen kommerziellen Plattformen ein bisschen zu nähern und zu versuchen zu verstehen, was da eigentlich abgeht, wie das da funktioniert, und habe dann einiges ausprobiert, wie könnte man das anders machen. Und so bin ich irgendwie ja zum Fediverse am Ende gekommen. Habe also eine Anwendung nach der anderen versucht zu verstehen. Und am Ende bin ich bei der App Hubzilla gelandet. Und die überzeugt mich bis heute. Und ich würde gerne im zweiten Teil dieses Talks also euch diese App, die eigentlich relativ unbekannt oder nicht wirklich verstanden ist, wie auch immer, euch ein bisschen näher bringen wollen und euch motivieren wollen, sie auszuprobieren, weil diese App hat Antworten auf Fragen, die mit dezentralen Netzwerken ganz existenziell zusammenhängen, und mich eint ein wenig der Frust, dass mit dem Zulauf, das Fediverse vor kurzem eben hatte, die meisten eben nur Mastodon da kennenlernen und auch da erstmal hängen bleiben. Und ich habe ein Interesse, mit anderen eben zu kommunizieren, dass es noch mehr gibt und dass man eben nicht die Einfalt, sondern die Vielfalt im Fediverse leben kann. Dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet. Es soll 1,5 Stunden gehen. Ich hoffe, es ist nicht langweilig. Und wenn ihr Fragen habt, bitte, oder auch Anmerkungen an die Regie. Ich möchte also nicht langweilen. Ich habe es versucht, so aufzuteilen oder so zu mischen, dass man die Leute, die also schon das Fediverse kennen, irgendwie was davon haben sollen. Und aber auch die Leute, die es noch nicht so gut kennen. Deshalb werden vielleicht ein paar Sachen immer wieder mal für den einen oder anderen bekannt sein. Ich hoffe, dass ich dann aber dann wieder ein paar Minuten später Sachen bringe, die dann wieder für die Leute interessant ist, die schon sich schon besser auskennen. Ja, soweit ein bisschen was zu mir. Kein Talk über das Fediverse ohne diesen Herrn und diesen Vogel. Also, wir wissen alle, was passiert ist. Der Mann versuchte, dem Vogel irgendwie das Zwitschern beizubringen. Und seitdem ist er angeblich auf dem Sinkflug. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Der hat vielleicht noch ganz andere Pläne und Twitter wird sicherlich nicht so schnell verschwinden, glaube ich zumindest. Was wir gleichzeitig erlebt haben, ist das hier. Man sieht es hier, also bis zu dem Kauf von Twitter waren die Nutzerzahlen, die also hier über diese Webseite annähernd erfasst wird. Es gibt ja keine absoluten Zahlen über das Fediverse. Und wenn man hier zum Beispiel jetzt über aktiv im letzten Monat geklickt hat, dann sieht man diese Nutzerzahlen, die sich also Wahnsinn, ja, wenn man das sieht, diese Kurve, unglaublich. Also von irgendwie noch nicht mal, ach, was war das denn hier? Das war noch nicht mal eine halbe Million Leute jetzt auf über, na, knapp 4 Millionen Leute. Das ist also wirklich unglaublich, was da passiert ist. Und das ist super, ne? Also das ist einfach ein Anfang. Und es sind vor allen Dingen ganz viele Institutionen jetzt auch im Fediverse gelandet. Also irgendwelche Stiftungen oder irgendwelche gemeinnützige Institutionen, die eben bewusster versuchen, ihre Kommunikation abzuhalten in den Medien, in sozialen Medien. Und das könnte der Grundstein sein für eine Bewegung, die eben jetzt aber weitergehen muss. Weil ich meine, bisher geht es irgendwie weiterhin darum, dass die Leute ein Ersatzgetränk für das süße Etwas, was sie gewohnt sind, haben. Und sie haben sich eben jetzt, sag ich mal, auf Club-Cola umgewöhnt. Und das ist eben jetzt nicht mehr der Konzern, der weltweit dieses Getränk herstellt. Aber die Gewohnheit, man war eben an dieses süße Getränk gewohnt. Und ja, jetzt hat man sich ein ähnliches Getränk besorgt, was eben in etwa dieselben Bedürfnisse befriedigt. Meine Sache ist, euch beizubringen oder vorzutragen, dass es beim Fediverse aber nicht um irgendwelche Ersatzbefriedigungen geht, sondern dass das die Möglichkeit ist, Sachen ganz eigenständig und individuell für sich selber digital im Netzwerk zu regeln. Und da muss man nochmal anders denken. Ja? Ja, wir bewegen uns nicht irgendwie in Ersatzgetränken, die nötig sind, sondern wir bewegen uns im Fediverse, wo sehr viel möglich ist. Und Mitte Mai hat der Herr Mike Kukitz, der sehr Gehaltvolles täglich im Fediverse postet, versucht, das Fediverse nochmal darzustellen. Und da gab es dann diesen Vorschlag, den er zur Diskussion stellte. Und man merkt, er hatte also hier das Protokoll Activity Pub ganz im Zentrum und dann eben die Anwendungen, die da drum sich arrangiert. Es gibt noch viel mehr. Und vor allen Dingen, ja, er hat bei diesem Vorschlag Sachen rausgerechnet. Und zwar gab es eine Diskussion und bald darauf ein Rückrudern. Er hat also, ja, ich mache das jetzt nochmal groß, sich dann entschieden, noch eine zweite Grafik wieder zu kommunizieren. Und in dieser zweiten Grafik wird das nochmal differenzierter dargestellt, was für Netzwerke auch ein anderes Protokoll sprechen, nämlich vor allen Dingen Diaspora, war in dieser ersten Grafik gar nicht mehr vorhanden. Ja? Und das zeigt, dass selbst Leute, die sich täglich, wie der Herr Cook jetzt, damit auseinandersetzen, das Fediverse ganz schnell auf eine Sache reduzieren, nämlich auf Activity Pub, wo dann andere Sachen unter einfach rausfallen. Und Diaspora ist eines der ältesten Netzwerke bis zu dem Hype jetzt vor kurzem, auch Besuch, also usermäßig das zweitstärkste Netzwerk. Und das einfach rauszurechnen aus dem Föderwös, hat vielen bei uns da in Diskussionsforen eben auch nicht gefallen und uns eben auch nochmal bewusst gemacht, dass man nochmal eben klarer ein Bewusstsein dafür schaffen muss, was das Föderwös überhaupt ist und was das eigentlich sein kann. Es geht um vernetzte Kommunikation, dezentral organisiert, und da ist ActivityPub gerade der Kitt, der alles zusammenhält, aber eben es gibt noch links und rechts ganz wichtige andere Sachen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch akzeptiert und versteht, dass man darauf einen gewissen Respekt vorhaben muss und nicht erwarten kann, dass jetzt alles nur über ActivityPub geht. Ein Entwickler von Diaspora, der Dennis Schubert, hatte im Mai, im Januar schon mal in einer Diskussion gesagt, niemand implementiert ActivityPub. Leute implementieren Mastodon. Und das ist ein Satz, der zum Nachdenken anregen sollte. Mastodon hat einfach eine wunderbare Oberfläche, wo die Leute sich schnell zurechtfinden. Es ist ja so ein bisschen eben wie Twitter und macht einem den Einstieg leicht. Es ist aber so, dass eben, wenn man sich diese Anwendung hier anschaut, die Anwendungen mit ActivityPub gar nicht alle miteinander richtig kommunizieren können. Die sind zwar alle irgendwie verbunden, aber die Kommunikation ist eben nicht 100% mit ActivityPub gegeben. Und was die Entwickler dann machen, ist, sich auf die Implementation von Mastodon zu konzentrieren und das kompatibel mit Mastodon hinzukriegen. Ob das jetzt wirklich der beste Weg ist, darum geht es gar nicht. Ja? Es geht darum, dass man mit dem schicken, tollen, funktionalen, einfach zu verstehenden Mastodon sich auf jeden Fall verbinden kann. Und das skizziert eben auch ein kleines Problem, was jetzt mit dem großen Zulauf, das Mastodon in den letzten Monaten hatte, zugenommen hat, dass je größer Mastodon wird, die anderen Netzwerke, die anderen Teile vom Fediverse sehen, dass sie irgendwie da mitkommen und dass sie nicht irgendwie platt gemacht werden. Ich denke, das wird uns noch in der Zukunft ja weiter verfolgen. Wie diese Geschichte weitergeht, ist spannend. Wenn man über ActivityPub, die Anwendungen sind eben nicht kompatibel. ActivityPub ist noch nicht zu Ende auch definiert. Das wird ständig auch erweitert. Das ist auch das Spannende wohl bei ActivityPub, aber vielleicht auch für den einen ein Problem. Ich habe versucht mal zu recherchieren, wer bestimmt eigentlich, was bei ActivityPub umgesetzt wird und was da an Code aufgenommen wird. Bei der W3C gibt es eine Internetseite, die darüber auch versucht, ein bisschen Auskunft zu geben. Der ActivityPub-Standard ist ja von der W3C auch genormt oder ein bisschen so vorgegeben worden als Standard. Da sind aber auf dieser Webseite, ihr könnt es selbst nochmal nachschauen, auch total viel tote Links und irgendwie kommt man gar nicht weiter. Ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden. Gibt eine andere Seite, activitypub.rocks. Da hat sich auf dem ersten Blick auch nicht so viel getan in den letzten Jahren. Da gibt es aber einen Link zu einem Forum. Und in diesem Forum wird allerdings sehr viel auch diskutiert und sich ausgetauscht. Und hier kann man also sehen, wie ActivityPub weiterentwickelt wird, beziehungsweise was für Ecken und Kanten es denn noch gibt, die sich vielleicht in der Zukunft ändern oder angepasst werden. Auf dieser Codeberg-Seite gibt es auch eine Seite, wo man also Fediverse Enhancement Proposals einreichen kann als Entwickler oder wahrscheinlich auch als Nicht-Entwickler. Und die werden dort diskutiert und bearbeitet. Ja, das ist so die das, was ich über Activity Pub und was da definiert und Standard wird, rausgefunden habe, ist eben interessant, weil in dem Moment, wo hier, die können natürlich viel schreiben, in dem Moment, wo das Mastodon zum Beispiel aber nicht umsetzt, dann tut sich wahrscheinlich im Fediverse gar nicht so viel, weil die Macht von dem größten Netzwerk gibt eben den Takt vor und sagt, was die anderen vielleicht eben dann auch ganz schnell machen oder lassen können. Das als Problem schon mal hier so thematisiert, und ich denke deshalb, dass es für andere Apps gar nicht so schlecht ist oder sogar wichtig, dass man sich nicht nur über ActivityPub definiert, sondern wenn man als ein Projekt auch ein eigenes Protokoll spricht und damit Funktionen verbinden kann, kann das in der Zukunft sogar ein großer Vorteil sein, weil man unabhängig von dem ist, was zum Beispiel die anderen großen Anwendungen, die viel Zulauf haben, wie Mastodon eben umsetzen. Oder wenn jetzt Tumblr ins Fediverse kommt, das war ja auch zu lesen, dass sie daran arbeiten, können die auch etwas in eine Richtung bewegen, die vielleicht gar nicht im Interesse von allen ist. Und wenn man ein eigenes Protokoll hat, kann man sich diesem Druck entziehen. Das war so ein Gedanke von mir. Hubzilla, wo es nachher drum gehen wird, hat so ein eigenes Protokoll. Also das hat in dem Sinne vielleicht in der Zukunft ein Standbein, was trägt. Worum geht es eigentlich bei diesen Netzwerken? Wie stellen wir Bedürfnisse nach digitaler Vernetzung? Das ist das. Wir wollen ja nicht irgendwie das imitieren, was irgendwie mal Leute im Silicon Valley sich da ausgedacht haben. Also warum sich begrenzen auf 280 Zeichen oder 500 Zeichen? Ich finde, es geht um was anderes. Worum geht es eigentlich? Wir sind mit diesen Netzwerken quasi mit unserem zentralen Nervensystem mit allen möglichen verbunden. Also derjenige, der den Zugang über Netzwerke gestaltet, gestaltet den Zugang zu unserem zentralen Nervensystem. Und da sollten wir uns eben Gedanken machen, was wir reinlassen. Es wird immer klarer, wir werden diese Wege nutzen. Ohne diese Netzwerke, diese digitalen Verbindungen geht immer weniger. Und Alice und Bob wollen sich einfach unterhalten, wollen eine vielleicht Kommunikation ohne große Hierarchien abhalten. Und ohne das Dritte da hineinfunken oder eine Macht drüber erhalten. Bei dem Fediverse, ja, was ist das? Geht es ums Ganze, um das Universum. Das Fediverse, für alle nochmal zur Wiederholung, setzt sich aus diesen zwei Wörtern zusammen: Federation, verbundenes Universum. Und das heißt einiges. Es sagt aus, dass es verschiedene Planeten geben kann, verschiedene Universum, aber dass wir eigentlich eine große Verbindung von allem wollen. Und das ist ein riesiger Anspruch und auch eine Sache, die vielleicht gar nicht so einfach umzusetzen ist. Es bedarf Respekt. Und wie wollen wir diese Sache am Ende umsetzen? Es geht um Mündigkeit und um eine souveräne Umsetzung. Wir wollen Herr der Sache sein. Ich versuche in dem Vortrag auch nochmal so Analogien zur analogen Welt irgendwie vielleicht immer wieder einzubringen. Ich hab auch schon öfters so in der Kölner Stadtbibliothek so Seminare gehalten, und da hab ich den Leuten mal gesagt, es geht vielleicht eben um sowas. Ja? Wir wollen nicht das Essen serviert bekommen, was normiert ist, sondern wir wollen eine Möglichkeit finden, unser Essen selbst herzustellen, zu pflanzen. Wir müssen nur die Möglichkeit, ob ich das dann immer mache, ob ich alles aus meinem Garten ziehe, das muss einfach meine Entscheidung sein. Oder bei der ganzen Sache geht es um Ähnliches wie bei der Energie, Erzeugung und Verteilung. Es geht nicht mehr darum, dass die Energie zentral erzeugt wird, sondern wenn jeder eine Solaranlage auf dem Dach hat, schafft er dadurch ein Stück weit einen dezentralen Punkt im Netzwerk. Und mit jeder Photovoltaikanlage auf dem Dach wird ein relativ zentrales Stromnetz immer mehr dezentraler. Und das hat gewaltige Auswirkungen auf Macht. Wir wissen es alle, im Ukraine-Krieg geht es auch vor allen Dingen um Energie. Und wenn wir die Möglichkeit haben, jeder das auf dem Dach herzustellen, ist es einfach ein politischer Faktor. Bei dezentralen Netzwerken geht es um Ähnliches. Und schließlich vielleicht auch so ein Vergleich. Es geht darum, Sachen aus eigener Kraft zu schaffen. Ich möchte von A nach B kommen und ich möchte die Möglichkeit haben, das mit meiner eigenen Muskelkraft vielleicht auch hinzukriegen. Das dauert vielleicht was länger. Möchte zumindest die Möglichkeit haben, es mal mit eigener Muskelkraft hin und wieder zu schaffen. So, und wenn ich das jetzt so nochmal im Vergleich zu dieser Coca-Cola-Flasche am Anfang setze, es geht eben nicht darum, dass wir irgendwie eine andere Cola uns irgendwie aneignen, sondern es geht um das Grundbedürfnis, Durst zu löschen mit Wasser. Und das geht, wenn ich dann auch noch diese Möglichkeit habe, da ein bisschen Spulensäure reinzumixen. Wunderbar. Und ich bin autark und kann eben mein Bedürfnis, was ich habe, selbst stillen. Und für mich geht es dabei, biodivers ganz genauso darum, die Sachen unter Kontrolle zu haben und meine Kommunikation so aufzubauen, wie ich sie gestalten möchte. Jetzt so ein paar Fragen zu dem Fö-de-Vös und nochmal Wiederholungen. Wie ist das Fö-de-Vös aufgebaut? Ja, es hat sich rumgesprochen, es ist also dezentral aufgebaut. Dezentral hat Vorteile gegenüber dem zu Zentralen. Aber ein distributives Netzwerk wäre auch gar nicht so schlecht. Was ist ein distributives Netzwerk? Um das mit diesen dezentralen Netzwerken zu verstehen oder mit den Möglichkeiten von Netzwerken, hatte ich gedacht, ich wiederhole das hier auch nochmal. Vom Prinzip folgendes: Man hat also eine gegebene Anzahl von Punkten und die Aufgabe ist, diese Punkte zu verbinden, so dass sie miteinander kommunizieren können, in einem Netzwerk sind. Ja? Ohne Verbindung kein Netzwerk. Mit Verbindung wäre das jetzt ein Netzwerk. Und ja, vielleicht ist die einfachste Weise, zentral über einen Punkt alle anderen Punkte zu verbinden. Das ist eben die schematische Darstellung eines zentralen Netzwerks. Dann kommen wir nochmal zurück, dieselbe Anzahl von Punkten. Wie kann ich das anders machen? Ich kann es zum Beispiel auch so machen. Ich bilde Untergruppen und da sind dann schon immer wieder auch Zentren. Ups, wo ist meine Maus? Da ist sie. Also da gibt es auch immer, sieht man meine Maus? Nee, sieht man gar nicht, ne? Ah, okay. Da gibt es auf jeden Fall auch, doch jetzt, da gibt es natürlich auch so Zentren, ne? Aber eben nicht mehr eins. Und trotzdem können alle miteinander verbunden sein, wenn eben diese Unterzentren sich jetzt anfangen, eben alle miteinander zu verbinden. Na, also verbindet sich hier das Zentrum jetzt so miteinander. So. Und am Ende ist also wieder auch jeder Punkt miteinander verbunden, mit dem entscheidenden Unterschied, dass sich die Hierarchie in diesem Netzwerk schon mal um einiges verteilt. Jeder, der also hier außen ist und sich mit einem Unterzentrum verbunden hat, ist abhängig von demjenigen, der diesen Punkt hier kontrolliert, aber ist nicht mehr abhängig von einem, der alles kontrolliert. Ich weiß nicht, man sieht, ich sehe meine Maus nicht immer. Jetzt sehe ich sie wieder. Okay, alles klar. Ja, okay, wie geht's anders? So ist eine schematische Darstellung nochmal hier vom dezentralen Netzwerk. Es geht natürlich so, dass sich jeder mit jedem direkt verbindet. Das wäre dann etwa so, beziehungsweise so, dass man auch, wenn man jetzt sich eine Nachricht schicken möchte, ich bin jetzt zum Beispiel der hier und möchte dem da oben eine Nachricht schicken, dann, wenn eine direkte Verbindung nicht möglich ist, schicke ich, am besten natürlich verschlüsselt, eine Nachricht in dieses Netzwerk, wo alle miteinander verbunden sind, hinein. Und immer wenn dann der eine das weiterreicht, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass diese Nachricht doch ankommt. Und es dauert vielleicht ein bisschen länger. Ja, es gibt so ein paar Hühnerfüße und Federfüße in diesem Netzwerk. Aber wenn man sich das so anschaut, ist das natürlich das Netzwerk, wo es am wenigsten Hierarchien gibt. Hier ist jeder gleichberechtigt. Also eigentlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne am liebsten in so einem Netzwerk sein. Ja, hier nochmal nebeneinander diese drei Modelle von Netzwerken. Dieses stammt nicht von mir, sondern es ist eine Darstellung von einem Informatiker, von dem Paul Barron, ein amerikanischer Urvater, einer der Urväter des Internets, der in den 60er Jahren in einem Think Tank war, der sich damit beschäftigt hat, wie man sichere Kommunikation im Netzwerk aufbauen kann, sodass bei einem Krieg oder einem Angriff Kommunikationswerke nicht zerstört werden. Und der kam dann eben auf diese Zeichnungen, auf diese Modelle und ja, meinte ganz klar auch, dass diese distributiven Netzwerke die sichersten sind. Ich habe es hier nochmal so ein bisschen aufgelistet. Man kann also zu diesen Modellen eben auch die einzelnen bekannten Netzwerken sortieren. Und okay, also die zentralen Netzwerke, das sind alles die kommerziellen, ne? Aus einem einfachen Grund, weil nur in einem zentralen Netzwerk ich die Möglichkeit habe, eben wirklich Sachen effektiv zu kontrollieren. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, funktioniert das mit dem zentralen Netzwerk wahrscheinlich am einfachsten. Dann ja, gibt es diese dezentralen, da sind wir jetzt gerade eben im Fediverse mit unseren Applikationen alle dabei. Aber eben interessant, es gibt eben auch Applikationen, die mit einem distributiven Netzwerk arbeiten, zum Beispiel RetroShare oder ZeroNet, SecureShare. Und ja, ich sehe gerade, das, was ich eigentlich auch zeigen wollte, ist jetzt nicht dabei, weil die nächste Folie geht über Scuttlebutt. Scuttlebutt ist auch, hätte auch in diese Spalte, ich weiß nicht, ist irgendwie verloren gegangen hier das Bild, gehört auch hierzu. Und Scuttlebutt würde ich auch jeden empfehlen, der sich mit Netzwerken beschäftigt. Das ist eine sehr interessante Umsetzung von distributiven Netzwerkstrukturen. Funktioniert anders, aber hat eben Vor- und Nachteile, über die man sich mal ja, selbst informieren könnte mit einer Testinstallation. Funktioniert auf den Endgeräten. Diese distributiven Netzwerke funktionieren in der Regel eben Peer-to-Peer. Das heißt also, ich installiere die App auf dem Endgerät. Ich habe keinen Server mehr dazwischen. Ne? Und das ist das Spannende. Ich kann also direkt loslegen. Ist von der Hierarchie eben absolut flach. Und hat den Nachteil allerdings, dass es eben nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar ist. In der Regel eben nur dann, wenn ich mein Gerät anschalte. Und das führt dazu, dass man mit Scuttlebutt zum Beispiel nicht so Sachen machen kann, wie wir das gewohnt sind von den kommerziellen Netzwerken, die wir in den letzten 20 Jahren kennengelernt haben. Muss ein bisschen umorientieren. Deshalb ist momentan, sage ich mal, aber das entwickelt sich, ne, das wird auch gefördert von der EU, habe ich gelesen. Und die Entwicklung geht immer weiter. Es gibt auch das nennen die Pubs, also auch oder ja, Cafés, wo man sich verabreden kann. Also das installiert man auch auf einem Server. Man kann also da Leute auf einer Serverinstallation von Scuttlebutt kennenlernen. Und wenn man sich kennengelernt hat, geht man wieder von diesem Server weg und kommuniziert wieder nur mit seinem Endgeräten Peer-to-Peer. Und das sind so Hybrid-Lösungen, die sehr praktikabel sind. Also man versucht da so ein paar Sachen aus der Welt der dezentralen Netzwerke auch in die Peer-to-Peer-Netzwerke zu bringen, beziehungsweise wenn wir hier über Hubzilla reden, kann man eben auch Elemente des dezentralen Netzwerks Richtung Peer-to-Peer bringen. Also dazwischen ist vielleicht irgendwie das Ideale, wie man sich vernetzt. Okay, also beim Fediverse reden wir über dezentrale Netzwerke nochmal als Wiederholung und ja, das sieht eben dann so aus. Ich habe das, was ich eben in der schematischen Darstellung hier nochmal schematisch mit Monitoren und Rechnern dargestellt. Es gibt eben nicht zentral einen Rechner, sondern jeder kann beliebig viele Server in einem Netzwerk installieren. Ich habe die jetzt hier mal Hubzilla, PeerTube und Mastodon genannt. Hier hätte auf Rendica stehen können oder FunkWhale oder andere spezielle Anwendungen. Das sind also in sich funktionierende, abgeschlossene Netzwerke, die ihr eigenes Setting haben und untereinander Funktionen teilen, aber eben die Möglichkeit haben, darüber hinaus auch Kommunikation auszutauschen. Ich kann also, wenn ich für alle, die das eben noch nicht ausprobiert haben, wenn ich hier jemand bin, auf Mastodon kann ich eine Nachricht schreiben an jemanden, der hier sitzt auf einem Hubzilla-Server. Und das funktioniert eben, wenn ich da nach da schicke, dass diese zwei Server miteinander verbunden sind mit einem Protokoll, das sich versteht. Und das ist momentan eben ActivityPub. Innerhalb von diesem Hubzilla-Netzwerk zum Beispiel spricht man ein anderes Protokoll. Das heißt, dieses ermöglicht mir nochmal Funktionen, die in ActivityPub bisher anders oder gar nicht umgesetzt sind. Dazu komme ich gleich. Das kann eben auch ein Vorteil sein. Spannend ist natürlich wirklich, dass ich von einem Netzwerk zum anderen mich verbinden kann. Und ActivityPub macht das momentan super. Das führt alles dazu, eben, dass wir nicht mehr diese drei, hier im Bild gezeigt, diese drei abgeschlossenen Netzwerke haben, sondern ein großes. Und dieses große weitet sich in alle Richtungen ständig aus und ist also unendlich, wie das Universum, erweiterbar mit jedem Server, der dazukommt, mit jeder speziellen Anwendung, wächst das Fediverse jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Und wie wir wissen, ganz wichtig dabei, das auch als nochmal als Wiederholung, die ganze Sache läuft mit Libre Open Software oder Free Software, Open Software. Und das ermöglicht eben diese vier Freiheiten: verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern. Und nur damit, also ist es möglich, eben ein freies und offenes Netzwerk zu gestalten. Nur dadurch habe ich die Möglichkeit, eben selber in diesem Netzwerk aktiv zu werden, ohne unschöne Hierarchien. Ja, Free Open Software heißt, ich kann die Funktion eines Werkzeugs nach meinem Belieben anpassen. Ich füge der einfach eine Eigenschaft hinzu und kann damit dann verbessert das Werkzeug nach meinem Sinne und kann damit irgendwie auf einmal Nägel ziehen, ja, weil es kein Copyright auf diesen Hammer gab. Und weil das Netzwerk, also keinem gehört, genau das führt dazu, dass das Netzwerk eben keinem gehören kann. Also das ist das, was eben der fundamentale Unterschied ist zu Twitter oder anderen. Sowas wie ein Herr Musk da jetzt die Sachen aufkauft, ist in dem Maße definitiv nie möglich. Das Netzwerk gehört keinem, weil jeder einen Server betreiben kann, nicht muss. Es gab dem Herrn Lobo, der vor kurzem meinte, bei der Heute-Sendung in den Nachrichten, ja, das Fediverse wird keinen Erfolg haben, weil man einen Server betreiben muss und das überfordert die Leute. Die Freiheit, einen Server zu betreiben, darauf kommt es an. Man muss es nicht. Gut, das Fediverse hat sich also entwickelt. Ich wollte es gestern nochmal nachschlagen, wie viele Accounts es gibt. Leider ist die Seite hier, The Federation Info, gerade irgendwie down. Ich habe es irgendwie im Kopf, irgendwie, es muss über 9000 Accounts sein, die sind nicht alle aktiv. Ich finde wichtig zu wissen, es gibt nicht nur ActivityPub, sondern eben ActivityPub ist eins von diesen 16 Protokollen. Es gibt nicht nur Mastodon, es gibt 98 Projekte und ja, gibt über 12, oder diese Zahl stimmt bestimmt gerade auch nicht mehr, über 12.000 Knoten, also Server, die die Sachen miteinander verbinden. Und aufgeschlüsselt, jeder, der es noch nicht getan hat, kann sich das hier auf dieser Seite, wenn sie wieder online ist, sich anschauen. The-Federation Info zeigt dir eine ganze Reihe von Applikationen und dann auch die momentan registrierten Nutzer und die Server dazu. Naja, und wenn man hier draufklickt, kriegt man dann auch noch die einzelnen Server genannt. Das für die Leute, die sich näher nochmal informieren wollen, was es so alles gibt. Gut. Und ja, jetzt sind wir da. Das hat also eine ganze Weile hin und her gedümpelt und jetzt gibt es auf einmal diese Steigerung. Wie wird es weitergehen? Ich habe jetzt noch mal so ein paar Fragen hier zusammengestellt. Eben auch für die Leute, die sich mit dem Fediverse schon länger auseinandersetzen und da Sachen machen und vielleicht eben auch bisher nur Mastodon ausprobiert haben und möchte mit diesen Fragen jetzt eben nochmal Gedanken anregen, die einem vielleicht dann motivieren, eben auch nochmal eine andere Software auszuprobieren als Mastodon. Social Media, muss das immer öffentlich sein? Wenn ich alles öffentlich poste, werden diese Nutzerdaten weiterhin von Webcrawlern und allen möglichen Leuten, die mit Daten handeln, erfasst und können auch weiterhin analysiert werden. In Köln, komme ich her, gibt es jedes Jahr eine Messe, wo diese Herren und Damen sich in mehreren großen Messehallen tummeln, die sogenannte Demezko. Da geht es nur um digitales Marketing und darum, was man mit diesen Daten machen kann. Interessant, ich war mal da und habe mir da Sachen angeschaut, zum Beispiel so eine Firma Talkwalker, habe ich noch nie was von gehört, aber ist wohl einer der Marktführer, was Datenanalysen angeht. Sie haben also den Begriff Social Listening definiert. Was passiert, angenommen mal den Fakt, dass wir jetzt mit dem Fediverse immer weiter wachsen und die ganzen Leute immer mehr im Fediverse sind? Natürlich werden diese Firmen auch anfangen, weiter versuchen, ihr Geschäft zu machen und da auch ihre Daten im Fediverse versuchen zu sammeln. Ist doch ganz klar. Und es wird einfacher sein. Sie müssen vielleicht ein bisschen ihre Techniken ändern, Aber es wird weiterhin möglich sein. Und es ist für jeden möglich. Also ein Webcrawler ist nicht so kompliziert zu programmieren. Man muss eben dann viel Speicher irgendwie sich irgendwie zusammenbauen, aber das hat ja seinen Wert. Im Zuge dessen ist mir hier auch nochmal so eine Firma untergekommen, die sammeln einfach Daten über Menschen, die also was von sich preisgeben. Und wir tun das vor allen Dingen über Mastodon ganz selbstverständlich auch weiterhin im Fediverse. Also wenn wir irgendwie auf was anderes wollen, wenn es nicht darum geht, weiter dieselbe Cola mit einem anderen Label irgendwie zu schlürfen, müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, muss Social Media immer öffentlich stattfinden? Oder gibt es auch Formen, wie ich in Räumen, die nicht öffentlich sind, gestalten kann? Hapsilla hat dazu Möglichkeiten, Mastodon nicht so viele. Komme ich gleich zu. Zweite Frage, Spam im Fediverse. Diese Leute da, die da Marketing betreiben, und wir kennen es alle, unsere Mailboxen sind voll von irgendwelchem Werbezeugs, was irgendwas verkauft werden, wo irgendwas verkauft werden soll, was uns gar nicht interessiert. Irgendwann haben die mal unsere E-Mail-Adresse ergattert oder die werden gehandelt. Ich weiß auch nicht, wie das abläuft. Aber im Fediverse sind diese Adressen öffentlich zugänglich. Das heißt, die müssen gar nichts mehr kaufen. Ich kann, sehe die ganzen Adressen da aufgelistet und wenn ich die einmal habe, dann kann ich mir jeden Tag einen neuen Account klicken und da die Leute mit dem größten Scheiß beschicken, weil im Fediverse ist es momentan allgemein so, vor allen Dingen bei Mastodon, es gibt keine Beschränkung. Ich kann jeden kontaktieren und kann in jede Timeline erstmal meinen Mist reinposten. Danach kann derjenige im Mastodon so einen Account stumm schalten oder kann ihn blocken, ja. Aber der Erstkontakt ist auf jeden Fall immer wieder möglich. Und ich würde sagen, das ist ein extremes Problem, wenn erstmal diese Leute da von dem Metzko da einen Wert drin sehen, das Fediverse mit diesem ganzen Zeug irgendwie zu behelligen, was mit ihren Geschäften. Auch wenn das weiter wächst, das Fediverse, ist immer jetzt diskutiert worden, wer soll das alles moderieren? Also, für den Spam wäre man vielleicht noch selber zuständig, aber es gibt eben auch noch ganz andere Kandidaten, die alles Mögliche in so Netzwerken versuchen. Und je größer ein Server ist, desto mühsamer und aufwendiger wird es, das alles irgendwie im Griff zu behalten. Und es führt natürlich auch wieder zu Hierarchieebenen, die eigentlich wer loswerden wollen. Jeder soll doch irgendwie sich selber irgendwie, ja, soll von A nach B kommen, mit seiner eigenen Muskelkraft am besten. Oder ich möchte nicht eigentlich jemanden dazwischen haben, der entscheidet, was für Regeln da sind. Manchmal gibt es ja auch so Sachen, die gar nicht so eindeutig sind. Ich kann mich ja erstmal zu einer, zu, ja, so Regeln committen, aber im Detail gibt es dann aber vielleicht doch Unterschiede, ja, wo man sich nicht einig ist. Okay, könnte man den Server wechseln, aber ist gar nicht so einfach, komme ich gleich auch zu. Gut. Weitere Frage. Dezentralität auch bei der Hardware wäre natürlich auch super, wenn es momentan wohl so ist, dass bis zu ein Drittel der Mastodon-Instanzen bei dem Anbieter Mastohost gehostet werden, hat das ja nun wirklich gar nichts mehr mit dezentralen Strukturen zu tun. Also es ist für viele nicht so einfach, einen Mastodon-Server zu installieren. Und das Einfache ist natürlich, man klickt sich einfach bei Mastohost was, aber das führt eben nicht dazu, dass wir zu einem wirklich dezentralen Netz kommen. Ja, das ist auch ein Problem. Das muss man auf dem Schirm haben. Und ich würde sagen, das muss man angehen. Wir wollen weg von diesen Räumen, wo die ganzen Daten liegen, wo ja alles Mögliche auch Missbrauch mitgetrieben werden kann. Am besten wäre es doch, jeder hätte irgendwie hier seine Freedom Box oder ein Raspberry Pi oder einen anderen ähnlichen Computer, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche geräuschlos hinterm Router hängt und wo die Sachen installiert werden und wo ich irgendwie am Ende die Daten wirklich auch physisch in meiner Hand bekomme. Okay, das kann nicht jeder. Man kann auch selber hosten. Beim Sharehost finde ich auch ein akzeptabler Weg. Aber dann auch jetzt hier noch eine Frage. Wenn das Fediverse wirklich eben diese Vielfalt, wenn da wirklich die Vielfalt gelebt werden soll, also ich bin nicht nur bei Mastodon, sondern ich schreibe nicht nur meine Kurznachrichten, sondern ich möchte auch meine Videos regelmäßig posten oder meine Audio-Files sharen oder ja. Was auch immer, was es dann noch, oder meine Fotos irgendwie präsentieren. Wenn meine Anwendung da nichts für vorhält und ich mir für jede spezielle Anwendung wieder einen neuen Account klicken muss, dann wird das mit dem Silberhosten immer schwieriger. Ich muss also für jede Leidenschaft, für jede spezielle Sache mir noch einen eigenen Account klicken. Ja. Ich finde es ja gut, dass man mehrere Sachen im Fediverse macht. Aber in Bezug auf das selber Hosten wird es dann immer schwieriger. Und schließlich, umziehen im Netzwerk. Wenn mir die Moderation nicht gefällt, wenn, oder was für andere Gründe, oder der Server ist instabil, muss es die Möglichkeit geben, von einem Server auf den anderen umzuziehen. Bei Mastodon gibt es das. Man kann seine Bekanntschaften und Kontakte mitnehmen. Man kann aber nicht den ganzen anderen Kram, den man über die Jahre vielleicht da erstellt hat, mitnehmen. Das finde ich ist auch ein Problem. Es muss die Möglichkeit geben, seinen ganzen Content, den man erstellt hat, nicht nur downzuloaden, sondern auch wieder upzuloaden in einem anderen Account und mit dem da weiterarbeiten zu können. Geht momentan nicht. Okay, das waren jetzt mal so diese Aspekte, wo ich sehe, dass zum Beispiel Mastodon da nicht so gut aufgestellt ist und wo es in der Zukunft Potenzial geben würde, was zu verbessern. Bevor ich jetzt auf das komme, was es schon gibt, und wie man mit diesem Problem umgehen kann, würde ich gerne aber noch irgendwie Matrix ins Spiel bringen. Matrix, ja, manche wundern sich vielleicht, kann man schon auch als Teil des Fediverse betrachten, obwohl es eben noch kein Activity Pub spricht, obwohl es bisher die meisten nur aus Chat bekannt ist, ja, aber man kann mit Matrix, mit dem Protokoll Matrix, nicht nur eben mobilen Chat umsetzen, sondern es gibt mit Hydrogen auch einen Webclient oder als einer von denen, die es bisher gibt, schon entwickelt. Und ja, hier dieses im Alpha-Stadium existierende Mindtricks ist auch der Versuch, mit Hilfe des Matrix-Protokolls Sachen dezentral umzusetzen. Und das Matrix-Protokoll hat sehr viele Möglichkeiten, mit Rechten Dinge zu gestalten. Ist also auch zu Ende verschlüsselt und hat im Gegensatz zu ActivityPub extrem viel mehr Möglichkeiten. Ja, ist wohl aber auch nicht so offen. Es wird von einer Firma irgendwie vor allen Dingen entwickelt, von New Vector. Die haben da den Daumen drauf, wie sich die Sachen in welche Richtung auch entwickeln können. Ist also von der ganzen Struktur ganz anders. Also da gibt es, wenn man sagt, also das Fediverse könnte man mehr so als Grassroot betrachten. Bei Matrix ist das mehr auch direkt von der Firma geleitet. Die Entwicklung des Protokolls hat also strukturelle ganz andere Hintergründe. Ich habe es jetzt hier nochmal so reingepackt. Ich kenne mich nicht so genau mit den Dingen aus, die jetzt da so im Alpha-Stadium schon auch zu testen wären. Ich habe es irgendwie noch nicht richtig gemacht. Ich finde, es ist aber wichtig, Matrix auch in der Beziehung auf dem Schirm zu haben. Und es könnte eben sein, dass ich in den nächsten Jahren Dinge, die ich eben jetzt hier so thematisiert habe, mit Fragen von Matrix gelöst, auch für Webanwendungen vorhanden wären. Muss man sehen, was sich da entwickelt. Vergessen wir jetzt erstmal Matrix, weil es ist eben noch nicht so weit. Gucken wir auf das, was es jetzt gibt. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil. Das war sozusagen jetzt das Vorspiel. Jetzt würde ich euch gerne eben Hapsilla vorstellen. Hapsilla habe ich eben vor 4 Jahren, 5 Jahren entdeckt. Und ich habe mich eben gefragt, wie das mit diesen ganzen Netzwerken gut funktionieren kann. Und für mich hat diese App, obwohl sie eben am Anfang ein bisschen kompliziert ist zu verstehen, genau die Antworten gehabt, die ich gesucht habe. Hapsilla hat irgendwie ja immer noch so eine nicht attraktive Webseite. Da tut sich gerade was. Also es gibt ein Entwicklerteam, was im Gegensatz zu anderen Applikationen sich nicht so sehr um die Darstellung kümmert. Bei Hapsilla unterhält das Entwicklerteam kein Flaggschiff von einem Server, wo man Sachen ausprobieren kann. Und das ist Absicht, weil das macht Arbeit und kostet Energie. Und die Idee von Hapsilla ist, die Sachen eigenverantwortlich von den Nutzern machen zu lassen. Also Hapsilla will einen befähigen, Dinge selber zu machen. Und als Konsequenz sagen die Entwickler eben, okay, wir machen es euch nicht vor, wir geben euch die Software in die Hand, macht es selber. Das funktioniert natürlich nur bedingt, weil ja, so ein Anlaufpunkt wie eine Webseite, wo ein paar Sachen dargestellt werden, über ein Projekt wäre natürlich schon schön zu haben. Und das ergibt sich nicht einfach so aus der Community. Die Webseite ist hier 5, 6 Jahre alt oder 5 Jahre, ja. Und wir arbeiten gerade dran, da irgendwie was nachzuschießen. Aber es ist gar nicht so einfach. Wir haben ein Dreivierteljahr, ist gar nichts, sehr mühsam. Okay, das muss man einfach wissen, wenn man sich diesem Projekt nähert. Ein paar Sachen sind einfach ungeschminkt und sind nicht so gut präsentiert, aber sie funktionieren und am Ende funktionieren sie und das ist das, was am Ende ja zählen sollte. Okay, das Logo sieht so aus, ohne das Häuschen, jetzt nur noch mit diesen 3 Punkten. Und bevor wir noch ein bisschen noch die Sache uns genauer anschauen, habe ich hier mal eine Geschichte der Fediverse-Applikation. Und ja, mit dem Zahlenstrahl und den Protokollen, das werde ich gleich auch noch zeigen, versucht zusammenzustellen. Also, es geht irgendwie 2008 mit einer Software, die nennt sich Lacunica, los. Die war oder ist erreichbar unter der Domain Identica. Und später hieß die ganze Sache status.net. Die Webseite hieß aber weiter Identica. Das wird so allgemein als der Startschuss des Fediverse oder der föderierten Netzwerke dargestellt. Ich meine aber, es geht eigentlich erst 2010 irgendwie so richtig los, in dem Moment, wo eben Mistpack oder Mistpark entwickelt wird. Und die sprechen ein eigenes Protokoll, waren aber direkt von Anfang an in der Lage, auch sich mit hier dieser Seite zu verbinden. Ja. Und hier entsteht also das erste Mal Föderation. Hier, das war sozusagen die eigene Software untereinander, die konnten sich unterhalten, aber das erste Mal 2010 passiert es also, dass nochmal eine Software dazukommt, die ihr eigenes eigenes abgeschlossenes Ökosystem hat, was ich mit einem anderen verbinden kann. Also zwei Universen verbinden sich. Ja, man kann sie nochmal ein bisschen hier sich durchhangeln. Also das hier, bleiben wir mal hier auf der Seite, das StatusNet-Protokoll Protokoll führt irgendwann zu GNU Social. Zwischenstadium war Free Social und ein Strang führt auch zu Pump.io. Die GNU Social Software gibt es immer noch, aber nachdem 2016 mit dem gleichen Protokoll, ich meine, ich gehe mal eine Seite weiter, dann sieht man auch die Protokolle, die ich da noch dazu habe. Also als 2016 Mastodon dazu kommt, was auf demselben, mit demselben Protokoll hier rot angefügt arbeitet, wandern ganz viele hier rüber, weil einfach die Oberfläche attraktiver ist, von den Funktionen ähnlich und gräbt sozusagen diesem Strang hier das Wasser ab. Ähnlich zur gleichen Zeit entsteht Pleroma, auch mit O-Status. Und mit 2018, hier mit so einer Linie eingeführt, wechselt man von O-Status zu ActivityPub. Also das ActivityPub-Protokoll hat sich aus diesem Pump.io entwickelt, verbindet Sachen von O-Status, hat ja denselben Ursprung und wird eben 2018 als Standard definiert und alle, die O-Status nutzen, wechseln und setzt gleichzeitig eine Welle von Neuentwicklungen ab. Also Funkwhale, PeerTube, Pixelfed, die großen, sind alle irgendwie direkt mit ActivityPub dann gestartet. Und ja, hier fehlt einiges noch, was sich jetzt danach noch entwickelt hat. Passte leider nicht mehr hier auf das Chart. Okay, das ist der Strang sozusagen ActivityPub. Und jetzt guck mal hier diesen Mittelstrang mal an. Also um den Äußeren vielleicht nochmal auch abzufrühstücken. Diaspora entwickelt sich auch recht früh, 2010, mit einem eigenen Protokoll und existiert bis heute. Und in der Mitte geht es 2010 mit Mintspark und dann bald schon umbenannt in Friendica weiter. Und mit der Besonderheit, man sieht hier, die sprechen nur O-Status, die sprechen nur Diaspora. Friendica spricht ein eigenes Protokoll, das DFRN, und O-Status und Diaspora. Mintspark auch schon. Und das ist eben für mich das Element, was das Fediverse ausmacht, dass man eben mehrere Protokolle in einer App verstehen und umsetzen und bedienen kann. Ja, Frenica entwickelt sich bis heute weiter, ist eine super Software, ist nicht limitiert auf 500 Zeichen. Man kann also auch sehr viel mehr schon auch damit anfangen, als wie mit Mastodon zum Beispiel. Wäre auch eine Sache, die man auf jeden Fall ausprobieren müsste. Aber es soll weitergehen. Der Hauptentwickler von Frenica nimmt sich mit Red Matrix 2013 was Neues vor, was dann mit dem Release 2015 zu Hapsilla mündet und erweitert den Funktionsumfang von Frenica in ganz entscheidenden Punkten, wie ich gleich euch zeigen werde. Ja, aber Hapsilla ist nicht das Ende. Es geht hier weiter mit ZAP, wo sich der Funktionsumfang von Hapsilla ein bisschen reduziert und wo vor allen Dingen man die Konnektivität zu Diaspora aufgibt zugunsten von ActivityPub, was hundertprozentig oder annähernd hundertprozentig da umgesetzt wird. Und hier fehlt mir leider eben jetzt auch noch eine Sache, weil mittlerweile ist es eben nicht mehr ZAP, das Ende vom Baum, sondern Streams. Ja, okay. Einfach jetzt mal so, um darzustellen, woher kommt die ganze Sache? Wie haben sich Sachen entwickelt? Ja? Parallel haben sich Sachen entwickelt. Und das, worüber wir gleich mehr erfahren werden, Hubzilla, gibt es im Kern eben schon seit 2010. Seit ganz am Anfang beinahe. Okay, ich habe jetzt nochmal hier der Vollständigkeit halber, weil wir eben sagten, Matrix und vielleicht auch XMPP gehören eigentlich mit dazu. Habe ich die auch nochmal hier so reingefriemelt. Ja, jetzt wird es langsam sehr eng. Also, okay, nur der Vollständigkeit halber hier erwähnt. Gut, wir wollen jetzt hier drüber sprechen. Diese drei Stränge haben drei Väter, sage ich mal. Der Mike hat dieses Distributed Friend and Relation Network Protokoll eben am Anfang geschrieben, hat dann für Hubzilla Zoot entwickelt, das hat so diesen kleinen Koala-Bär, weil der Mike aus Australien mittlerweile da wohnt, der ist eigentlich Amerikaner, aber ist irgendwann ausgewandert und lebt da als Farmer, wie er immer sagt, einsam auf einer Farm. Und hat den Koala-Bär als Logo. Und ja, als neueste Abart sozusagen von dieser Entwicklung von Protokollen gibt es Nomad, was in Streams irgendwie genutzt wird. Okay, und der Eamon hat eben am Anfang dieses StatusNet ins Leben gerufen, dann über Plump.io am Ende ActivityPub mitentwickelt. Und der Ilya am Anfang Diaspora und hatte damit 2010 auch einen extremen Hype, irgendwie so als Facebook-Killer ausgelöst, wie es hieß. Ja. Und kam dann, bevor die Software released wurde, ums Leben. Und manche sprechen von Selbstmord. Man weiß nicht genau, was da genau die Rolle spielt. Ich glaube, er konnte diesem Druck irgendwie vielleicht nicht standhalten. Die Umstände sind nicht ganz geklärt. Am Anfang hat der Mike Friendica gepusht. Und Friendica war eben schon mal offen zu ganz vielen anderen Plattformen. Also XMPP konnte man damit ansprechen, Twitter bis heute. Facebook hat irgendwann die Schotten dicht gemacht, aber man konnte cross-posten. Tumblr war dabei und E-Mail zum Beispiel funktioniert auch bis heute. Auch WordPress konnte man und kann man über Friendica ansteuern. So, hier nochmal der Strang separat. Ah, hier habe ich jetzt Streams dazu gebastelt. Okay, und wir wollen uns jetzt Hubzilla anschauen. Hubzilla deshalb, weil es vom Funktionsumfang am gewaltigsten und mächtigsten ist. Wenn ich was Einfaches suche und vor allen Dingen, wenn ich um eine bestmögliche Kompatibilität zu ActivityPub bemüht bin, sollte man vielleicht besser Streams nutzen. Da habe ich ein paar Kernfunktionen von Hubzilla mit dabei, aber habe eine bessere Kompatibilität zu ActivityPub. Wir unterhalten uns aber jetzt über Hubzilla. Okay, was ist Hubzilla? Hubzilla ist gar nicht so einfach zu erfassen. Es hat nichts mit Coca-Cola oder einer Abart von Coca-Cola zu tun, sondern es ist ein Getränk, was ganz viele Flavors hat und wo ich ganz viel mit anstellen kann. Es ist Teil von einem Netzwerk, sozialen Netzwerk. Es hat einen Cloud-Speicher mit dem ich kann bloggen, ich kann Foren damit realisieren. Es ist ja ein Content-Management-System. Ich kann Termine damit verwalten. Es ist sehr mächtig. Und die Hauptmerkmale würde ich wie folgt zusammenfassen. Es gibt eine Funktion, die nennt sich Open Web Auth, abgekürzt OWA. Das hat gar nichts mit dem Protokoll zu tun, mit diesem eigenen Protokoll SOAP, sondern es sind HTTP-Signaturen und Teile von Webfinger, also auch ein Protokoll, was in sehr vielen Fediverse-Applikationen schon implementiert ist. Und mit dieser Methode kann ich mich innerhalb von dem Netzwerk authentifizieren. Das heißt, ich kann von einem Kanal zum anderen meine Identität darstellen und kann aufgrund von gewährten Rechten dann in dem anderen Kanal Dinge tun oder nicht tun. Also ich kann, wenn es mir erlaubt ist, zum Beispiel in dem anderen Kanal im Wiki Dinge zu schreiben, also ich habe das Recht dazu, dann komme ich über diese Authentifizierung dazu, dass ich, ohne mich nochmal neu einzuloggen, dort die Sache tun kann. Das ist ein irrsinnig starkes Feature, was teilweise auch schon in Frenica implementiert ist. Aber bei Frenica gibt es nicht so viele Rechte, die ich vergeben kann. Da gibt es eigentlich nur das Recht, dass man auf der anderen Channel-Seite eine sogenannte Wall-Post machen kann. Bei Frenica gibt es nur dieses. Bei Hapsilla habe ich sehr viel mehr Rechte, weil mehr Funktionen vorhanden sind, die ich vergeben kann. Deshalb ist diese Funktion umso wertvoller. Und es wird immer auch vom Game Changer innerhalb von einem dezentralen Netzwerk gesprochen, also eine Game Changer-Funktion. Wenn das mehr Netzwerke implementiert hätten, wäre das ein irrsinniger Sprung fürs Fediverse. Und vielleicht sind der ein oder andere Entwickler hier, die sie das irgendwie gerade hören. Und dann könnten sie hier auf dieser Internetseite mal nachlesen, was es dazu bedarf, das zu implementieren. Ich bin kein Entwickler, aber ich habe mir sagen lassen, es ist gar nicht so schwer, weil es schon Teil eben der meisten Applikationen ist. Webfinger ist bei den meisten Fediverse-Applikationen schon implementiert. Okay. Zweites Killer-Feature, wie es immer so schön heißt, nennt sich nomadische Identität. Ich kann mit dieser Funktion eben von einem auf den anderen Channel umziehen, aber nicht nur meine ganzen Bekanntschaften und Kontakte mitnehmen, sondern meine kompletten Posts, meine ganzen Inhalte ziehe ich mit. Und ich kann auch gleichzeitig auf mehreren Servern das installiert haben. Das heißt also, ich kann parallel eine Identität auf zwei Servern fahren. Das hat einen großen Vorteil, wenn man zum Beispiel an ein dezentrales Netz denkt, was eben von vielen kleinen Servern besteht und von Admins, die vielleicht eben nicht so die Profis sind, administriert wird. Da fällt schon mal ein Hub aus, da fällt schon mal ein Server aus. Und wenn ich dann einen Channel aber auf zwei oder mehreren Servern geklont habe, bin ich weiterhin im Netzwerk erreichbar, wenn einer dieser Server ausfällt. Also auch das ist ein irrsinnig innovatives Feature, was mir sehr viel Freiheiten im Netz, in einem dezentralen Netz gibt. Ich bin also wirklich ungebunden von einem Server. Ich bin immer noch gebunden an Servern, aber nicht mehr an den einen. Ich kann also mich wie ein Nomad, deshalb heißt das, auch so eben von Server zu Server hangeln und umziehen. Ja, ich habe es hier nochmal in der Grafik. Ich kann also, wenn ich jetzt hier auf diesem Server bin, jetzt nehme ich wieder nicht meine Maus, Ups, da ist sie wieder. Da. Ja. Wenn ich also der bin und bin hier bei diesem Server registriert, dann kann ich komplett alles hier auf diesen Server raufpacken und kann das gleichzeitig auch fahren. Mein Channel ist erreichbar unter einer Adresse, die auf beiden Servern hinterlegt ist. Also, das ist auch ein Feature, das man absolut bei anderen Applikationen im Fediverse in der Zukunft brauchen wird, wenn man in einem dezentralen Netzwerk sich souverän bewegen möchte. Dann gibt es eine Zugriffs- und Berechtigungskontrolle, mit dem ich genau steuern kann, wer was sehen kann und eben womit die Rechte den einzelnen Kontakten zugeteilt werden. Das kann ich gleich noch ein bisschen näher erklären. Das ist ein bisschen kompliziert. Es ist ähnlich so ein bisschen wie hier so bei Google Plus gab es Cycles. Und manche sind auch dadurch verwirrt. Wenn man einmal ein Bild im Kopf hat, was es da irgendwie zu regeln gibt, dann versteht man das und dann kann man auch damit umgehen. Auch das ist ein ganz wichtiges Feature, wenn ich eben mich vernetzen möchte und zum Beispiel jetzt gemeinsame Interessen mit jemand anderen teile. Momentan ist es ja bei Mastodon so, dass sich so Themenserver finden. Also die Leute aus Köln oder die Leute, die sich für Heavy Metal Music interessieren, die sammeln sich auf einem Server und dann haben sie die föderierte oder die lokale Timeline und dann werden schon mal viele Interessen da nachzulesen sein und von Gleichgesinnten kann man da Posts finden. Das zwingt mich aber, auf einem Server mich zu registrieren, wo eben diese ganzen Leute sind. Das ist auch wieder der dezentralen Idee. Es muss eigentlich unabhängig vom Server sein. Ich muss die Möglichkeit haben, Gruppen, Interessen zu formulieren und da meine Clique zu bilden, unabhängig von was für einem Server ich bin. Und das geht optimal, wenn ich eben Gruppenfunktionen habe, wenn ich Gruppen bilden kann und dann eben Posts nur an eine Gruppe schicke. Ne? Und das ist mit diesem Zugriffs- und Berechtigungssystem bei Hypsilla möglich. Es gibt 18 verschiedene Berechtigungen, die man erteilen kann, gebunden eben an den jetzt vorhandenen Funktionen. Also kann meine Wiki-Seite sehen, kann meine Wiki-Seite bearbeiten, kann eben, ja, überhaupt, man kann überhaupt entscheiden, darf der Kontakt, den ich da habe, darf der überhaupt meinen Stream sehen? Das ist natürlich, wie kann das denn sein? Man macht doch einen Kontakt, um eben, Sachen auszutauschen. Bei Hypsilla ist das nicht so. Weil man kann eben, da ist nicht Follower gleich Follower, sondern man kann ganz individuell gestalten, was wer wie machen kann und was einem erlaubt ist. Und es könnte Situationen geben, wo ich dann einem Kontakt auch untersage. So, ich habe zwar ein Kontaktverhältnis mit dem, aber ich streiche jetzt mal dem das Recht, mein Stream in seine Timeline gespiegelt zu bekommen. Dass das geht, ist einfach super. Ja? Okay, also es gibt mehrere Rechte, die ich eben mit diesem System vergeben kann. Dann ist Hypsilla auch als OpenID-Server einzusetzen. Also ich kann mit meinen Zugangsdaten auch mich in andere Webseiten, die diesen Standard unterstützen, kann ich mich einklinken. Hypsilla unterstützt die DAF-Protokolle, also WebDAV, CalDAV und CardDAV. Für alle, die das nicht so kennen, WebDAV ist ein Protokoll, was den Austausch von Daten, von Cloud-Daten, um Daten auf einer Cloud abzulegen, sehr gut geeignet ist. Also ich kann meine Hypsilla-Cloud, die also Teil meines Hypsilla-Accounts ist, mit diesem Protokoll mit meinem Computer verbinden, sodass ich die Festplatte hab's von meinem Hubzilla-Account direkt neben den Festplatten meines Desktop-Gerätes sehen. Oder mit meinem Handy kann ich mich mit gewissen Apps direkt da einwählen und Sachen da ablegen mit diesem Protokoll. Also WebDAV ist auch sehr mächtig und eröffnet eine ganze Welt von Anwendungen, die man so zum Beispiel bei Frendica nicht hat. Das ist ein ganz großer Unterschied zu Frendica. CalDAV ist das Ähnliche mit Kalender- und Eventdaten. Ich kann also das, was man von Google-Kalender kennt, mit CalDAV wunderbar realisieren. Ja, und CardDAV ist sowas, um Adressdaten auszutauschen. Gut. Ja, und schließlich, man kann Hubzilla ähnlich wie Frendica super einfach selber hosten. Da Hubzilla eine reine PHP-Anwendung ist, läuft das mit einer SQL oder Postgres-Datenbank und einem Cronjob so gut wie auf jedem Shared Host. Das heißt, ich kann meinen eigenen Server ähnlich wie eine WordPress-Seite für, weiß ich, für 3, 4 € auf dem Shared Host installieren, dem ich vertraue. Und bin dann Herr wirklich meines eigenen Servers. Das ist eine super Sache. Das geht mit gar nicht so viel anderen Fediverse-Applikationen. Und das ist hier Absicht, ja? Also man beschränkt sich auf PHP. Gut, das sind so jetzt mal die Funktionen. Ich kann viel mehr Content verschiedener Art mit Hubzilla erzeugen. Es gibt einmal den föderierten Content. Also das ist die Makroblock-Funktion ohne Zeichenlimit. Und auch die Kalenderdaten, der Channel-Kalender. Das sind die Sachen, die direkt föderiert mit anderen Servern im Netzwerk geteilt werden. Und dann gibt es den Content, der nicht föderiert wird. Also der ist wie auf einer, ja, sag ich mal, WordPress-Blogseite, der bleibt da. Und da habe ich eben die Möglichkeit, Wikis zu erstellen, Webseiten, normale Webseiten, die ich dann mit CSS beliebig gestalten kann. Es gibt sowas ähnlich wie so eine Zettelkasten-App, nenne ich die, also wo man Sachen noch reinsortieren kann, Artikel-App. Und ja, die Cloud mit WebDAV, die Kalender mit CalDAV, Adressbücher hatte ich schon genannt. Und ja, separate Chaträume kann man auch anlegen. Ich kann sogar einen Shop realisieren. Es gibt da so ein Modul. Und zusammen mit diesem Berechtigungssystem kann ich eben zum Beispiel auch da anfangen, ja, Audio-Files oder Video-Files nur gegen Bezahlung anzubieten. Die Freigabe wird eben dann erst erteilt, wenn ein Honorar da geleistet worden ist. Das alles ist mit Hubzilla möglich. Und ja, deshalb sprechen viele eben auch von einem CMS, also einem Content Management System. Gut. Und um nochmal das aufzugreifen, was wir da als Zeichnung schon mal gesehen haben vom Fediverse, ich habe eben hier eine ganze Reihe, manchmal sieht man meine Maus nicht. Jetzt sieht man wieder nicht meine Maus. Oh. Na ja, gut. Also es geht hier um den grünen Kreis hier um Hubzilla. Eine ganze Reihe von Verbindungsmöglichkeiten, die eben in dieser Zeichnung von Herrn Kukiz gar nicht irgendwie erwähnt ist. Also RSS-Atom-Feeds, XMPP-Konnektivität, DAV und WordPress, ja, Twitter, Crosspost funktioniert mit Hubzilla. Und dann gibt es noch hier so alte Netzwerke, die man heute nicht mehr nutzt. Aber diese Konnektivität besteht eben bei Hubzilla im Gegensatz eben zu den anderen. Und ja, das ist die Wasserflasche, mit der ich meinen eigenen Spul erzeugen kann für mich. Okay, jetzt wird mir gerade was gezeigt. Gibt es Fragen? Noch 10 Minuten, ja. Okay. Es gibt nur noch 10 Minuten, kriegen wir hin. Das ist es eigentlich, was die Funktionalität von Hapsila angeht. Ich könnte jetzt demonstrieren oder noch ein bisschen erklären, wie dieses Zugriffs- und Berechtigungssystem funktioniert, weil das ist das, wo viele am Anfang nicht mit klarkommen, weil man es eben so nicht kennt. Also das Zugriffs- und Berechtigungssystem bei Hapsila regelt im Grunde genommen das Verhältnis zwischen Kontakten und Content. Ja, ich habe einmal den Content und die Kontakte und eine mögliche Interaktion wird geregelt, einmal durch eine Zugriffskontrolle, was zur Ansicht führt, oder und zu und von Berechtigungen, die eben dann mit Rechten verbunden ist, so dass man eben mit den Dateien, die man sieht, auch etwas anfangen kann. Diese zwei Ebenen gibt es. Ich habe es auch noch mal anders dargestellt. Also, das bin ich oder bist du, der im Netzwerk was teilen möchte. Dann gibt es die Internet-User, die ja, noch gar nicht Teil des Netzwerks sind. Und dann gibt es die Fediverse-User, die schon auf anderen Netzwerken sich gefunden haben. Als erstes legst du dir ein Hapsila-Account an. Ein Hapsila-Account ist etwas anderes als ein Hapsila Channel oder Kanal. Das ist auch wichtig zu verstehen. Ähnlich wie bei PeerTube kann ich unter einem Account mehrere Kanäle bespielen. Bei Hapsila unendlich viele, die man nach gewissen Themen oder wie auch immer ausrichten kann. Nachdem ich also einen Account habe, muss ich einen Kanal, den ersten Kanal anlegen. Ich zeige dir das jetzt mal hier so als Kreis. Und mit dem Kanal definiere ich die Kanalrolle, Channel Role. Da gibt es vier Möglichkeiten. Einmal öffentlich, persönlich, Community Form oder eine benutzerdefinierte Art. Was verbirgt sich dahinter? Es verbirgen sich diese 18 Rechte, die ich eben schon mal erwähnt habe. Also hier öffentlich, persönlich, Community Form, Custom und eben, wie jetzt hier, wo so ein Kreuzchen ist, werden diese Rechte mit diesem Kanal verbunden. Das ist sozusagen eine vordefinierte Rechtevergabe für alle, die mit diesem Kanal interagieren möchten. Gut. Als nächstes habe ich bei Hapsila die Möglichkeit, Profile zu erstellen. Mehrere Profile. Ich kann nicht nur ein Profil erstellen, sondern beliebig viele. Und mit jedem Profil verbindet sich ein Name, ein Avatar und gewisse andere Merkmale. Ja? Ich erwähne es deshalb, weil das auch ein einzigartiges Feature ist, was allerdings auch nur innerhalb von dem Hapsila-Netzwerk funktioniert. Also wenn ich jetzt einen Kontakt zu Mastodon habe, kann ich dieses Feature nicht anwenden. Es verwirrt auch ein bisschen. Ich habe es nur deshalb erwähnt, weil ja, man kann eben auch mit mehreren Profilen Beziehungen noch mal ganz anders gestalten. Ich könnte also gewissen Kontakten nur ja, gewisse Sachen über mein Profil zeigen. Und anderen zeige ich mehr. Ich kann mein Geschlecht unterschiedlich für unterschiedliche Kontakte könnte ich definieren, so, ja. Und ist ein tolles Feature. Aber denkt man nicht drüber nach, weil es verwirrt. Aber gut zu wissen, dass es gibt. Ja, und dann kann ich eben diesen ganzen Content erzeugen. Hatte ich eben schon aufgelistet, was es alles gibt. Und in einem weiteren Kreis diesen Content bei Veröffentlichung mit Zugriffsgruppen definieren. Also, es gibt standardisierte Gruppen, die von vorne weg da sind, die heißen öffentlich, Foren, nur ich, Benutzer definiert unter Freunde. Und als weiteres definiere ich die Kontakt-Role. Das sind Rechte, die ich dann den Kontakten selber zuweise. Wieder hier diese 18 Rechte. Und je nachdem, wie die Channel-Role definiert ist, geben diese Kontakte, geben diese Channel-Role eben schon Dinge vor, die ich hier den Kontakten zuweisen kann. Das heißt, die Channel-Role überschreibt, gibt vor, was die Kontakt-Role, was in der Kontakt-Role möglich ist. Ja, muss man sich mit auseinandersetzen, ist eigentlich auch nicht mehr so kompliziert, wenn man das gesehen hat. Okay, hier nochmal, was man hier so auswählen kann. Gut. Und dann habe ich es fast schon. Dann kann ich noch Privacy Groups definieren und die reihen sich in diesen grünen Kreis mit ein. Sind auf derselben Ebene. Und wenn ich jetzt Kontakte mache aus dem Födevös oder von Leuten, die sich auf dem Hubzilla-Server registriert haben, ordne ich diese Kontakte den verschiedenen Kontakt-Roles, die ich vorher definiert habe, zu. Ja, und wenn ich einen Content dann veröffentliche, weise ich zuerst dem Content eine Zugriffsgruppe zu. Und je nachdem, wie das dann gestaltet ist, sind Interaktionen möglich. Im Vergleich zu Mastodon sieht das so aus. Bei Mastodon habe ich nur diese vier möglichen Zugriffsgruppen. Dieses ganze Rote, was ich hier dargestellt habe, fehlt. Das ist eben das Zugriffs- und Berechtigungssystem, was es auch so in der Art nicht bei Friendica gibt, wodurch aber eben Beziehungen gestaltet werden können. Das als erstes Mega-Feature, was man irgendwie vielleicht, wenn man es ausprobiert, verstanden haben muss. Gut, ich bin ein bisschen eng in der Zeit. Es gibt hier noch einige To-Dos, die man dann hätte, wenn man anfängt, irgendwie sich wie ein Hubzilla zu bewegen. Als letztes noch eine Folie. Ich habe Hubzilla in der letzten Zeit mit Joplin versucht zu nutzen. Und das ist insofern interessant, weil ich die Daten von Joplin eben in dieser Cloud von Hubzilla über WebDAV ablegen kann, auch verschlüsselt. Ich habe dann also die Möglichkeit, mit meinen Sachen, die ich in Joplin über das Internet sammle, vielleicht eben mit dem eigenen RSS-Reader und über den Firefox-Browser, wo es einen Clipper für gibt, erstmal zu Hause auf meinem Desktop archiviere und katalogisiere und diesen Katalog über meine Hubzilla-Cloud auf ein Android-Handy spiegle, verschlüsselt. Damit sind erstmal diese Sachen synchron und gleichzeitig kann ich, oder ich lagere es aus in ein Markdown-Archiv und gleichzeitig kann ich aber auch Sachen von Joplin in Hubzilla ablegen zum Veröffentlichen und dann über Funktionen wie ja, die Artikel-App oder Karten-App oder Wikis. Gut, das war nochmal so eine spezielle Anwendung für Leute. Vielleicht sind Leute irgendwie neugierig, das irgendwie noch weiter auch kennenzulernen. Wir sind irgendwie eng in der Zeit. Wir könnten jetzt noch gemeinsam Sachen erkunden. Ich hoffe, es hat ein bisschen neugierig gemacht. Im Födevös wäre ich unter dieser Adresse zu erreichen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, seid ihr noch da?
Hi.
Hi.
Vielen, vielen Dank für den Talk. Das war super umfangreich. Das waren super viele Infos, die man vielleicht hinter dieser Maske von Mastodon gar nicht so wahrnimmt normalerweise.
Ja. Ja, ich hoffe, es sind ein paar Sachen angekommen. Am Ende Ja, hätte ich noch detaillierter vielleicht über Hapsilla sprechen können und nochmal demonstrieren können, was Leute am Anfang auch irgendwie abhält, da sich erfolgreich zu bewegen in diesem Netzwerk. Ja. Also es ist ganz klar, dass die Oberfläche von Hapsilla komplizierter ist, nicht so intuitiv. Aber das hat eben auch ganz klar mit den vielen Möglichkeiten zu tun, die ich in diesem Netzwerk im Gegensatz zu Hapsilla habe, zu Mastodon habe. So, ne, hab. Mastodon ist einfach klarer und reduzierter. Hapsilla ist einfach mächtig und vielleicht oft eben auch unübersichtlich. Aber für jemand, der sich reinfuchst, eben auch deshalb vielleicht interessant.
Okay, wenn das so umfangreich ist, was wären denn deiner Meinung nach vielleicht drei Tipps, die du jemandem geben würdest, der davon noch nie was gehört hat, jetzt mit Hapsilla anfängt, damit er nicht verloren geht? Hast du da vielleicht so drei einfache oder Anfängerfehler, die man vermeiden kann?
Ja, also erstmal muss man eben bereit sein zu sagen, okay, ich lasse mich auf ein System ein, was wirklich anders aussieht als die gewohnten Systeme. Es ist eben nicht die Ersatz-Cola, ja, sondern es ist, man kriegt ein Instrument in die Hand, was einem zu anderen Dingen befähigt. Und dazu muss ich erstmal bereit sein, die Zeit und die Energie aufzubringen. So, ne? Sonst ist man ganz schnell frustriert. Und man braucht einfach diese Zeit, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und man sollte sich nicht von den von der einfachen Verwirrung, anfänglichen Verwirrung, die vielleicht aufkommt, abschrecken lassen. Man sollte dranbleiben. Und dann ergeben sich die Sachen so Stück für Stück. Und ja, man kann also, wenn man bei Mastodon ist, ja auch seine Kontakte, die man aus Mastodon hat, kann man ja auch wieder aktivieren im Hapsilla, indem man sie neu kontaktiert. Und einfach da schon mal anfangen, einfache Posts zu schreiben. Und das Erste wäre eben dann, das mit diesem Zugriffs- und Berechtigungssystem zu verstehen. Dass es da so zwei Regler gibt, womit ich Sachen gestalten kann. Ne? Und das ist so die erste Aufgabe. Ja, und dann geht es immer weiter. Man kann eben noch Add-ons aktivieren und dann kommen die ganzen anderen Funktionen noch hinzu. Und man kann sich das so ganz langsam dann erschließen. Also Stück für Stück und sich nicht abschrecken lassen.
Und wenn ich jetzt eine Person wäre, die keine Ahnung von Technik hätte und vielleicht auch abgeschreckt wäre, aber ich hätte meinen Freund Peter und Peter hat einen Server aufgesetzt und ich könnte da praktisch Teil des Ganzen werden, dann kann ich meine Identität ja auch später, wenn ich dich richtig verstanden habe, da haben wir ja diese Nomaden-Identität, die könnte ich dann auch mitnehmen, wenn ich mich dann entscheide, okay, ich habe jetzt ein bisschen geübt, ich baue jetzt meinen eigenen Server, oder?
Genau. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich kann also ganz, ganz simpel anfangen. Ne? Ich registriere mich beim Freund oder es gibt ja auch öffentliche Server und mache da meine ersten Schritte, probiere die Sachen aus. Und wenn ich mich ein bisschen eingefuchst habe, ziehe ich vielleicht mal probehalber auf einem anderen Server um. Und dann probiere ich das mit meinem eigenen Server aus. Dann, ja, investiere ich die 3 € und klicke mir irgendwie beim Sharehost so ein Paket und installiere das. Ich zeige ja in 2 Tagen am 29. um 21 Uhr, wie man das macht. Also das Installieren eines eigenen Fediverse-Servers, mein Fedi-Server heißt der Workshop, zeige ich ja hier auch noch. Und ja, und kann dann das, was ich am Anfang einfach so angelegt habe, mitnehmen und immer weiter portieren, bis ich vielleicht am Ende meinen eigenen Server auf dem Raspberry Pi zu Hause habe. Und ich behalte immer die Identität. Bei jedem Schritt geht nichts verloren.
Genau, das ist super, aber also ich stelle mir jetzt gerade vor, mein Freund Peter, wo ich natürlich dann auf dem Server meine Identität habe, der hat plötzlich keine Lust mehr oder verkauft seinen Server an jemanden, der dann mit einem Spülbecken reinmarschiert und sagt, das ist jetzt meiner und derjenige schaltet das ab. Dann müsste ich meine Identität ja vermutlich vorher umgezogen haben, weil
Ja.
sonst die Daten für mich nicht mehr verfügbar sind. Ist es sinnvoll, das dann vorher schon für mich irgendwo zu spiegeln?
Ja, du kannst es. Würde es jedem empfehlen, unabhängig davon, ob ich jetzt meine Identität auf einen anderen Server nochmal klone. Auf jeden Fall schon mal die Identität sozusagen down zu loben, ja, und auf meine Festplatte zu sichern. Und je nachdem, wenn dann dieser eine betreffende Server down geht, bevor ich das geklont habe, kann ich mit dieser downgeloadeten Datei meine Identität wieder aufleben lassen auf einem anderen Server. Ja, das ist schon
Super.
super. Das ist also echt ein Feature. Und das wird allgemein so auch von anderen neidisch geguckt. Also das ist der Ehrgeiz, das soll wohl im ganzen Fediverse irgendwann mal möglich sein, aber so ganz einfach scheint es nicht zu sein. Und der Mike hat das also schon vor, ja, 2015, das sind schon 7 Jahre, an den Start gebracht und es funktioniert. Ja? Und es ist eigentlich nicht verständlich, warum nicht andere Projekte das auch integrieren, diese Funktion. Ja? Aber es scheint vielleicht auch nicht so kompliziert, nicht so einfach zu sein, keine Ahnung. Ich bin ja nur Zuschauer in der Beziehung. Ich kann es nur lesen, was andere sagen.
Vielleicht, wenn es dann natürlich jetzt auch durch deinen Talk noch ein bisschen Zulauf gibt, dann gibt es vielleicht die Entwicklung im nächsten Jahr oder in den Jahren, die danach kommen, dass die anderen das auch implementieren. Oder es vielleicht noch bessere Feature gibt.
Ja, kann ja sein. Also es ist auf jeden Fall, ich lese immer, dass andere Entwickler schon auch das schätzen, so, ne? Ja. Sie meinen, das müsste sich mehr herumsprechen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, das ist irgendwie auch Murks, ne? Weil man klont sozusagen seine Identität mit einem geheimen Schlüssel. Also die ist ja alles kryptografisch irgendwie gesichert. Meine Identität besteht aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Und für das Klonen muss ich den privaten Schlüssel raus aus diesem einen Server auf den nächsten Server bringen. Ne? Ja, und dann sagen manche, das ist ja also kryptografisch, zeige nie einen geheimen Schlüssel jemand anderem außer dir. So, ja. Im Mastodon bleibt dieser geheime Schlüssel in der Datenbank. Da kommt kein anderer dran außer der Administrator. Ja. Da gibt es diese Exportfunktion, dieses geheimen Schlüssel nicht. Okay, und jetzt sagen manche, okay, wenn ich dem User oder dem Accountinhaber ermögliche, diesen geheimen Schlüssel auch in die Hände zu bekommen, das ist irgendwie gar nicht gut, ne? Es ist ein Kritikpunkt, und man muss sich im Klaren sein, was da passiert. In der Abwägung aber finde ich, ist es auf jeden Fall ein Gewinn für den Nutzer, wenn er weiß, was er tut. Ich muss einfach klar sein, mir muss klar sein, dass immer wenn ich einen Account anlege, beziehungsweise wenn ich ihn klone auf einem anderen Server, ich dem Administrator vertrauen muss. Das bleibt einfach so. Ja? Und weil der Administrator hat ja, letztendlich die Gewalt. In dem Moment, wo ich es aber klone, bin ich also nicht mehr abhängig nur von einem Administrator, sondern von zwei. Und solange die sich nicht einig sind, bleibt meine Identität im Netzwerk erhalten, beziehungsweise wenn die sich einig wären und meine Identität löschen würden, könnte ich immer noch mit meiner downgeloadeten Identität wieder zum dritten Server gehen und das da aufleben lassen. Ne? Ja.
Waren jetzt definitiv auch noch wichtige Punkte bei. Wir haben gerade aus dem Chat keine Fragen mehr. Das heißt, du würdest dir ja, ein bisschen Zeitmangel, wenn du möchtest und sagst, da waren jetzt Punkte bei, die du ganz gerne noch angesprochen hättest. Könntest du das jetzt gerne tun?
Ja, ich hatte eigentlich ein bisschen auf Fragen gehofft. Ich war vielleicht am Ende, ja.
Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Wir haben
Ja.
ja noch die Chance. Du hast das ja auch schon angesprochen. Es gibt ja noch den Workshop. Vielleicht magst
Genau.
du darüber ein bisschen was erzählen. Der ist an Tag 3, auch hier im Feierchance, allerdings nicht im Stream, sondern im Workshop-Raum und dann um 21 Uhr. Was erwartet denn die Teilnehmenden bei diesem Workshop?
Ja. Ich mache mir nochmal meine Adresse, über die man mich kontaktieren kann. Nur derjenige, der einen eigenen Server hat und den am besten in seinen eigenen vier Wänden, ist wirklich Herr über die Daten im Netzwerk. Das heißt, der Anspruch muss sein, möglichst viele kleine eigene Server im Fediverse zu installieren. Und wir werden in diesem Workshop das mit einem Hubzilla oder es geht ähnlich auch mit Friendica Server ausprobieren. Wir haben irgendwie die Möglichkeit, irgendwie auf so einem Share-Host einen kostenlosen Probe-Account uns anzulegen. Und auf diesem Probe-Account werden wir diese Daten, die nötig sind für einen Server zu betreiben, hochladen, eine Datenbank anlegen und einen Cronjob einstellen und ja, werden nach 1,5 Stunden unseren eigenen Server an den Start haben, womit ich dann anfangen kann, als Administrator im Fediverse tätig werden zu können. Das ist kein Hexenwerk, man muss sich irgendwie natürlich damit beschäftigen, also jeder, der schon mal ein WordPress Account, also WordPress-Blog betrieben hat und auch schon mal so ein bisschen so hinter die Kulissen geschaut hat im Backend, der wird das schaffen, der kommt da rein und na klar, man muss dann die Hebel und die Knöpfe, die es dann gibt im Backend, die muss man natürlich dann auch finden und bedienen, so, ne? Also das ist dann weiter eine Beschäftigung nötig damit, aber es ist kein Hexenwerk und es ist für sehr viele Leute ist es möglich. Und die Vision muss sein, eben, dass jede Familie oder jede erweiterten Familie wird es einen geben, der sicherlich die Fähigkeiten hat, sowas zu machen. Und ja, wenn es ganz viele Familien-Hubs dann gibt, dann wäre schon viel gewonnen. Ne? Dann hätte man eben auch dieses Problem, was ich ja auch mal hier in die Frage zur Frage gestellt hat, der Moderation gelöst. Dann gibt es einfach diese mega Server nicht, wo sondern man übernimmt die Eigenverantwortung dafür und regelt die Dinge im Kleinen. Das ist meine Version, so wie das Fediverse funktionieren sollte. Ist nicht meine Version, die ist nicht von mir, aber der bin ich so ein Anhänger. Also, ja.
Ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick. Also vielleicht hören wir nächstes Jahr an dieser Stelle dann schon wieder ein bisschen mehr. Vielleicht hat sich es schon weiterentwickelt. Vielleicht ja. Nächstes Jahr Weihnachten, wenn wieder alle zu ihren Familien tappern, wird vielleicht mal ein Hubzilla-Server aufgesetzt.
Ja, sehr gut, ne? Oder als Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk.
Genau, oder Ostern, das wäre das nächste dann.
Oder Ostern und Osterhasengeschenk, ja. Ja, ich finde, die Möglichkeiten sind da und man sollte sie nutzen. Und das ist mein Glaube, dass das Fediverse die Tür ermöglicht dafür. So, ne? Und klar, das ist natürlich was anderes, als wie die ganzen Leute, die jetzt von Twitter wechseln. Ne? Hab ich ja, die kommen in einer ganz anderen Erwartungshaltung hin. Die wollen nicht ihren eigenen Server betreiben. Die wollen im Grunde genommen das weiterleben, was sie auf Twitter gelebt haben. Nicht mit dem Chef, der Musk heißt. Aber das war eben der Talk, den ich versucht habe hier zu halten. Es geht um was anderes beim Fediverse.
Ne? Genau, also das, es geht darum, möglichst verteilt jeder Herr über seine Daten und ja, ein schönes verteiltes Netzwerk zu haben. Ich möchte mich nochmal bedanken im Namen aller für den Talk. Es waren sehr, sehr viele Infos. Wir freuen uns auf den Workshop. Wir bedanken uns natürlich auch bei allen anderen Helfenden, die hier diesen Stream, die Workshops, die ganze Veranstaltung überhaupt möglich machen.